Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Meine heutige Besucherin ist erneut Turit Müller und wir sprechen über Trennungen. Moin Turit, schön, dass du wieder da bist.
Moin Isabel, ja, ich freue mich auch. Schön, dass du mich wieder eingeladen hast.
Immer wieder. Du warst ja schon öfters da, aber vielleicht gibt es noch die ein oder andere Zuhörende, die dich noch nicht kennen. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin von Haus aus Psychologin und Schauspielerin und arbeite, wie ich immer sage, zwischen Bühne und Couch. Und in diesem Zusammenhang ist es einfach passiert, dass ich ein Buch über verdeckten Narzissmus geschrieben habe, weil ich selber so eine Beziehung erlebt habe und mir dachte, naja gut, ich bin selber Psychologin, ich kann schreiben, ich habe es erlebt, ich mache ein Buch draus. Und seitdem begleite ich sehr viele Menschen, die in schwierigen Beziehungen, dysfunktionalen Beziehungen, eventuell auch narzisstisch geprägten Beziehungen sich befinden, auf ihrem Weg, damit umzugehen, da rauszugehen, wie auch immer dann die Entscheidung aussieht. Und ja, mit diesen Themen bin ich auch sehr gerne hier.
Ein sehr, sehr gutes Buch, kann ich sagen, das ich von vorne bis hinten durchgelesen habe und das wir natürlich in die Shownotes stellen, auch meine Buchbesprechung dazu, also wirklich sehr gelungen und ich weiß von ganz vielen in meinem Umfeld, denen das wirklich geholfen hat, also großartig. Heute wollen wir über Trennungen sprechen, gerade in belastenden, schwierigen Beziehungen überlegen ja Menschen immer wieder, sich zu trennen, manchmal tun sie es, manchmal nicht, darüber reden wir in einer anderen Folge dann noch. Was sind denn deine Erfahrungen und Expertise nach so typische Schwierigkeiten und Komplikationen bei einer Trennung in den Konstellationen?
Ja, da kann eine Menge passieren oder auch nichts. Also das weiß man immer vorher nicht. Aber ich erzähle mal von der Menge, die so passieren kann. Das ist natürlich sehr typbedingt, was man da eben für einen Menschen an der Seite hat. Damit muss man jetzt nicht in der Gesamtheit rechnen, aber einzelne Dinge davon können eben auftreten. Ganz typisch ist, dass es einfach so eine weiterhin bestehende Opfer-Täter-Konstellation gibt. Das gibt's ja auch einfach innerhalb dieser Partnerschaften viel, dass die Schuldfrage immer auf die eine Weise geklärt wird. Die eine Person bekommt immer die Schuld zugeschoben und die andere Person ist natürlich gänzlich frei von Schuld. So kann es auch bei diesen Trennungen laufen, dass man sich vielleicht trennt, weil man sich gar nicht mehr anders zu helfen weiß. Aber der gesamte Freundeskreis kriegt eine andere Wahrheit aufs Brot geschmiert, nämlich, dass man eben eine beziehungszerstörende Person ist oder es ist einfach unmögliches Verhalten ist und die andere Person sich retten musste. Also das heißt, es wird umgedreht auch nach der Trennung oder während der Trennung. Und das kann natürlich auch weite Kreise ziehen, dass dann alle Menschen, mit denen man zum Beispiel Kontakt hat, weil die Kinder mit ihnen Kontakt haben, Lehrerinnen und Lehrer, Ärztinnen und Ärzte und so weiter, damit reingezogen werden, was natürlich den Kontakt zu diesen Personen durchaus erschwert. Entweder weil man sich unwohl fühlt, weil man nicht weiß, okay, was haben die jetzt schon wieder für ein Bild von mir? Ja, oder auch, weil dann das Vertrauen darunter leidet und das natürlich dann Schwierigkeiten für die Sorge für die Kinder nach sich zieht. Das ist nochmal so die harmlose Komplikation. Es kann wesentlich schwieriger werden.
Kann ich kurz dazu noch was sagen, weil das ist ja dann auch so schwierig, stelle ich mir vor, weil man vielleicht auch mögliche Unterstützerinnen und Unterstützer verliert, ne? die einem vielleicht helfen könnten, durch eine schwierige Zeit zu kommen, wenn da ein schlechter Eindruck entsteht.
Genau, und im Freundeskreis kann man vielleicht noch sagen, naja gut, es trennt die Spreu vom Weizen. Wer mir da nicht genug vertraut, mich nicht genug kennt, der war vielleicht dann auch nicht so eng. Aber wenn es eben um Dritte geht, jetzt wie hier die Kinder, dann ist das natürlich schon wieder schwierig.
Ja, und auch sowas wie Großeltern, Tanten, Onkels, habe ich in euch eine Folge zu aufgenommen, die gerade in der Trennung super wichtig sind, als Kontinuität auch und auch als nicht so belastende Bezugspersonen, die kann man ja auch verlieren. Da gehen ja brechen manchmal ganze Familien weg.
Auf jeden Fall.
Und du sagst, das ist eher die harmlosere Variante. Jetzt bin ich gespannt, was kommt, wenn es nicht so harmlos, in Anführungszeichen, abläuft.
Die Anführungszeichen muss man dann tatsächlich setzen, ne? Aber es ist emotional natürlich auch herausfordernd und wie du dann eben auch sagtest, organisatorisch unter Umständen. Aber es kann zum Beispiel auch Schmutzkampagnen geben, die eben über dieses persönliche Feld hinausgehen, dass es sozusagen bis ins Berufliche oder bis in die öffentliche Wahrnehmung von einer Person oder bis in juristische Winkelzüge hinein geht und dann ist man gut beschäftigt mit Klagen und mit ja dem Ansehen in der Öffentlichkeit wiederherstellen und das unterbinden oder ne, was es so für Ausprägungen geben kann. Was auch sehr häufig vorkommt und natürlich hochproblematisch ist, ist, dass die Kinder Spielball des Rosenkrieges werden. Das ist sicherlich auch bei problematischen Scheidungen mit einem weniger schwierigen Background von den Charakterstrukturen der Beteiligten her gesehen auch mal der Fall. Aber das ist hier wirklich systematisch zu beobachten. Dass zum Beispiel, typisch ist so eine Konstellation, die eine Seite hat sich eigentlich nie wirklich involviert, nie wirklich engagiert, eigentlich selten die Betreuung übernommen. Die Hauptlast lag auf einer Person, meistens ist es ja immer noch die Frau. Und nach der Trennung gibt es ein plötzlich ansteigendes Interesse an den Kindern und es muss eine Regelung gefunden werden im Wechselmodell, die 50-50 Betreuung ermöglicht. Und man wundert sich dann, wo kommt dieses Interesse auf einmal her? Und es beschleicht dann einen natürlich der Verdacht, das ist kein genuines Interesse an der Kinderbetreuung oder an den Kindern, sondern es geht darum, wie kann ich der anderen Seite was wegnehmen? Wie kann ich der anderen Seite wehtun? Wie kann ich das als Druckmittel benutzen, um Dinge durchzusetzen? Und dann kriegt man natürlich, wenn man der andere Elternteil ist, Sorge. Wie geht's meinen Kindern da, wenn das eigentlich gar nicht von innen kommt, sondern die nur benutzt werden sozusagen, um mir weh zu tun? Und das ist natürlich auch extrem schwierig, dann damit umzugehen vor Gerichten oder so, weil es schwer zu argumentieren ist, warum man nicht begeistert von so einer fairen 50-50-Lösung ist, die auf dem Blatt ja gut aussehen mag. Und also das sind Situationen, wo es einfach auch oft schwer ist, organisatorisch dann was zu ändern, weil diese Systeme eben diese Dysfunktionalität nicht so richtig verstehen und da einfach auch noch ein Informationsloch ist, beziehungsweise das auch schwer ist für Dritte, Unbeteiligte herauszufinden, wem glaube ich denn in dieser Situation. Ja. Und genau, dann ist viel, glaube ich, einfach innere Arbeit, damit umgehen zu lernen, dass es vielleicht nicht die Regelung wird, die man sich gewünscht hat.
Reden wir gleich drüber. Lass uns erstmal einen Überblick über die möglichen Komplikationen schaffen und dann gehen wir die durch, was man denn tun kann, um einigermaßen gut durchzukommen durch diese belastende Zeit.
Ja, danke, dass du mich zurückrufst. ich komme ins Reden, genau. Dann, was außertypisch ist, ist, dass die Person nicht auszieht, also aus dem Haus, aus der Wohnung, obwohl man diesen Wunsch geäußert hat, vielleicht sogar eine Regelung zusammengefunden hat, möglicherweise sogar in einer Mediation oder so eine Regelung dazu gefunden wurde. Und es passiert einfach nicht. Es wird ausgesessen. Und das ist wirklich beeindruckend, wenn man das so miterlebt, dass es über Monate gehen kann und da rührt sich nichts. Es gibt immer wieder so Spielchen, Ausreden, die das Verzögern irgendwie erläutern oder man entzieht sich den Ultimaten, die gestellt werden auf irgendeine Art und dadurch bleibt dann die andere Person in so einem unhaltbaren Feld leben und muss ständig mit diesen Schwingungen umgehen und die Kinder bleiben ja ständig in diesem Konfliktfeld und kommen da nicht raus. Und das ist schwer zu verändern, weil es gibt ja diese Regelung, dass man sozusagen die Person, die im Haus bleibt oder in der Wohnung bleibt, eher diesen Ort dann auch zugesprochen bekommt. Da kennst du dich wahrscheinlich noch besser.
Ja, ich habe dazu auch eine Folge mit Herrn Göke aufgenommen, im Rechtsanwalt, die verlinken wir, dass wir uns jetzt nicht auf rechtliches Terrain begeben müssen. Tatsächlich ist es faktisch, egal wie die Rechtslage ist, es ist schwer, jemand aus einer Wohnung rauszubekommen, wenn die Person nicht will. Manchmal ja auch, glaube ich, habe ich auch in deinem Buch gelesen, weil die andere Person die Trennung einfach überhört sozusagen. Ja. Ne? Also dass man sagt, warum? Läuft doch.
Genau, da kennt das Aussitzen wirklich keine Grenzen. Ne? Also das, genau, nicht mal das. Die Folge muss ich mir unbedingt anhören. Danke für die Verlinkung. Genau. Und auf der anderen Seite, weil natürlich nicht unbedingt sofort die finanziellen Ressourcen da sind oder eben auch die Immobilienressourcen, ja, und man eine Weile warten muss.
Gerade in Großstädten, das ist hier oft, ich nenne das immer unfreiwillige Eltern-WG, das ist hier oft in Berlin so, dass man nicht in der Nähe eine bezahlbare und kindgerechte, man braucht ja dann auch mehr als ein Zimmer, Wohnung findet und deswegen zusammenwohnen bleibt, das wahnsinnig belastend ist, wenn man es nicht möchte. Manche machen es freiwillig, aber die meisten eher nicht. Ja, was denn noch? Haben genau, wir schon schönes, einige Komplikationen.
Schönes Wort, das nehme ich mal mit.
Genau, sehr gern.
Dann ist natürlich Gewalt ein Thema. Das ist natürlich nicht immer der Fall, aber man muss es zumindest mitdenken. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge vor einer ganzen Weile drüber gesprochen, dass es eben gerade um Trennungen herum der kritische Zeitraum ist für Gewalttätigkeiten in Beziehungen, durchaus auch von Menschen, von denen man das vielleicht vorher nicht erwartet hätte, weil sie sich möglicherweise gar nicht gewalttätig oder potenziell gewalttätig gezeigt haben. Weil wenn jetzt tatsächlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zum Beispiel im Spiel wäre, die narzisstische Kränkung im Rahmen einer Trennung natürlich extrem hoch ist und es dann zu Affekthandlungen und Ausbrüchen kommen kann, die man so nicht hat vorhersehen können. Und das macht es ein bisschen, wie wir in Hamburg sagen, figelinsch, also komplex, weil man es eben so schlecht antizipieren kann, ob man sich da Gedanken machen muss und dann rate, aber ja, Lösungen später. Genau. Genau, also das muss man zum Teil einfach im Hinterkopf haben, dass das passieren kann und das so ein bisschen einschätzen, ob das eine realistische Möglichkeit ist und inwiefern man sich davor dann schützt. Dann sehr typisch sind Drohungen aller Art, zum Beispiel in eine Richtung von Gewalt, das mehr oder weniger nahegelegt wird, dass der Familie was angetan wird, den Kindern was angetan wird, dem Partner oder der Partnerin was angetan wird. Das kann auch so subtil sein, dass man das eben nicht belegen kann und dagegen nicht vorgehen kann. Es kann auch Suiziddrohungen geben. Auch die können extrem subtil sein, dass Menschen zum Beispiel einfach depressiv und suizidal sind in ihrer Geschichte und sich dann einfach nicht melden oder plötzlich verschwinden und dadurch eben diese Ängste erzeugen, ohne je eine Drohung auch nur ausgesprochen zu haben. Und natürlich die andere Person unter einen enormen Stress und auch wieder unter Schuldgefühle setzt, was ja sowieso ein viel benutzter Hebel ist in solchen Partnerschaften. Und es kann natürlich auch dazu kommen, dass gedroht wird, die Kinder wegzunehmen, das Vermögen wegzunehmen, das Haus wegzunehmen, was auch immer. Also da werden viele Ängste geschürt. Solche Dinge können dann natürlich auch real passieren, dass es zum Beispiel Selbstmordversuche gibt und man vielleicht sogar Zeuge oder Zeugin davon wird. Und das hat natürlich eine nicht zu unterschätzende Wirkung, wenn man so etwas miterleben muss und sich dann ja in der Rolle fühlt, das ausgelöst zu haben, dafür die Verantwortung zu tragen. Das ist dann erstmal eine Herausforderung, diese Rolle nicht zu nehmen, diese Verantwortung abzulehnen.
Also puh, sage ich mal, einiges an Komplikationen, die denkbar sind und auch nicht komplett unwahrscheinlich. Du hast da ja viele, viele Beispiele.
Ja, und eins würde ich noch
nennen,
was nämlich leider auch sehr, sehr typisch ist, oder zwei, drei, sag ich mal. Verdammt, ist einfach eine lange Liste.
Ja.
Was sehr, sehr häufig passiert ist, dass die Kinder manipuliert werden und ihnen das Vertrauen sozusagen genommen wird in das andere Elternteil, weil immer wieder dieses Elternteil ins schlechte Licht gerückt wird. Und das kann natürlich massiv Ängste schüren, dass die Bindung kaputt geht und dass es vielleicht auch irgendwann dazu führt, dass die Kinder gefragt werden, bei wem willst du denn leben? Und dann ist es nicht der eigene Name, der genannt wird, dass da so Entfremdungsprozesse stattfinden. Und dem ist auch wirklich gar nicht mal so leicht beizukommen. Dann sind finanzielle Hürden natürlich auch beliebt, um die Person zu halten. Ne? Also man kann die Trennung und das Ausziehen nicht akzeptieren und dann nebenbei einfach auch Kosten verursachen, Zugang zu Geld verwehren, das gemeinsame Vermögen nicht gerecht zugänglich machen und so weiter. Was natürlich einfach erschwert rauszukommen, weil man einfach für einen Umzug gerade mit Kindern und in kindgerechte Lebensumstände finanzielle Ressourcen benötigt. Und was auch klassisch ist, wäre Unterlagen nicht rauszugeben. Das heißt, dass man Scheidung und so weiter schlecht vorantreiben kann, weil die Papiere fehlen. Und das sind also Dinge, die zu antizipieren, dass sie als Möglichkeit existieren, gut ist, weil man sich dann ein Stück weit zumindest darauf vorbereiten kann.
Ich würde die Kinder heute mal weglassen, weil dazu haben wir ja schon mehrere Folgen aufgenommen, die alle in die Shownotes kommen, um in der Zeit zu bleiben. Weil ich merke schon, wir könnten ja 3 Stunden darüber reden, weil der wichtigste Punkt ist ja für die, die uns zuhören, die jetzt erstmal sich Sorgen machen, wie du meinst, auch oft berechtigterweise, wie können sie denn damit umgehen? Einen Punkt hast du eben schon genannt, sich vorzubereiten, dein Buch lesen, wissen, was auf einen zukommen kann. Ich darf noch was hinzufügen, rechtlich beraten zu lassen. Mediation ist da nicht immer das passende Mittel. Und gerade auch, weil vor Gericht oft ein anderer Eindruck entsteht über den anderen Elternteil, ist es ganz gut, wenn man sehr gut juristisch beraten ist, auch bei jemand, der solche Konstellationen vielleicht schon mal erlebt hat in seiner oder ihrer beruflichen Praxis. Wie denn noch? Lass uns doch mal anfangen mit Trennung nicht akzeptieren. Ich gehe es mal so in der Reihenfolge durch, wie ich mir es vorstelle. Wie kann ich damit umgehen, wenn die andere Person sagt, nee, wir trennen uns nicht, wir sind doch eine Familie und ich bleibe auch hier wohnen?
Das ist natürlich auch ein bisschen eine individuelle Sache. Da muss man sich natürlich angucken, wie ist das bisher kommuniziert worden und so weiter. Aber ich würde sagen, wenn Zweifel besteht, was oft ist, ne, dass man dann so sich gegaslightet fühlt und an sich selber zweifelt, war ich denn da deutlich genug und so weiter, das vielleicht noch einmal auch notfalls schriftlich zu machen und dann Handlungen folgen zu lassen. Also sich danach zu verhalten, was man gesagt hat. Die nächsten Schritte einleiten. Scheidung, Auszug, was immer das bedeutet. Und da einfach konsequent weitergehen, damit die andere Person merkt, das ist die neue Lebensrealität. Und das sagt sich jetzt so leicht, weil auch diese Schritte können dann natürlich wieder ausgesessen werden und dann braucht es vielleicht die nächste Coachingstunde. Genau, das ist auch ein gutes Stichwort neben juristischer Beratung, die ich auch unbedingt immer empfehle, selbst wenn nicht am Ende die Anwältinnen und Anwälte miteinander kommunizieren. Aber man sollte einfach wissen, was die Rechtslage ist, damit man weiß, was kann ich fordern und was sollte ich bedenken oder welche Belege kann ich vielleicht auch sammeln und so. Und genau, die ist einfach gut zu kennen und dass man diesen Schutz so im Rücken hat, auch wenn man den vielleicht nicht unbedingt kommuniziert, weil es die Sache natürlich verschärfen kann, wenn die andere Seite hört, uiuiui, juristische Beratung. Genau, aber Coaching ist dazu natürlich auch eine Hilfe.
Zum Beispiel bei dir, es gibt bestimmt auch andere, die das machen, die kenne ich nicht, aber die können sich gern bei mir melden, aber zum Beispiel bei dir, weil das wirklich wichtig ist, das möchte ich nochmal, dass alle das hören, man sieht manchmal Möglichkeiten nicht, wenn man in Stress ist, in Krisensituationen zum Beispiel sehen, welche nicht, dass es einfach wäre, man kann auch selbst ausziehen, also man sitzt in der Wohnung und denkt, warum zieht der nicht aus oder die, so schwer es ist, man kann auch selbst ausziehen und man kann sich einfach auch stärken lassen, dass man lernt, es liegt nicht an mir nur und es stimmt nicht nur mit mir was nicht oder, sondern das ist die Gesamtsituation. Deswegen Coaching ist eine sehr gute Idee und praktische Schritte folgen lassen, damit die Trennung nach außen erkennbar ist, zum Beispiel selbst ausziehen. Wie gehe ich denn mit Gewalt und Drohungen um?
Ja, also tatsächlich. Ich empfehle immer so eine Mischung aus antizipieren, dass es einfach sein kann bei bestimmten Persönlichkeiten, aber das so cold-blooded wie möglich. Und für die Panik, die durchaus in einem entstehen kann, wenn man sowas erlebt, dann seelisch sorgen mit Yoga, mit Therapie, mit Coaching und so weiter. Und möglichst rational rangehen an die Vorkehrungen. Man kann zum Beispiel sich im Frauenhaus oder bei Gewalt gegen Männer Beratungsstellen Hilfe holen und so eine Gefährdungseinschätzung machen, ob da wirklich Grund zur Sorge besteht und welche Hilfemöglichkeiten es gibt. Es gibt bei der Polizei Möglichkeiten, wenn es schon recht konkret ist, zum Beispiel eine Gefährderansprache oder eine Streife vorbeischicken und solche Dinge. Ganz basal wäre, wenn zum Beispiel das Trennung aussprechen das gefährliche Element ist, das an einem belebten öffentlichen Ort zu tun oder zum Beispiel per Telefonat oder per SMS um nicht dann die Affektreaktion sofort abzubekommen, wenn man, weiß ich nicht, das auf einer Bergtour macht in den Alpen. Das wäre mir unheimlich, ja, da reicht ein Schubs es hat große Folgen. Also da einfach für sich sorgen, dass man das in einer sicheren Umgebung macht und auf jeden Fall im Vorfeld auch beraten lassen.
Da habe ich auch von dir gelernt, nicht im Auto.
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich die häufigere Variante, ja.
Ja. Und man kann solche Gespräche auch im Coaching vorbereiten. Das mache ich zum Beispiel auch im Konfliktcoaching. Jetzt natürlich nicht fokussiert auf die Konstellation, wo du Expertin bist, aber generell Gespräche vorbereiten kann man sehr gut auch mit einem Coach oder einer Therapeutin vielleicht, die solche Gesprächsvorbereitungen macht. Und da gehört auch dazu das Setting, also wo und wer ist noch dabei vielleicht. Man muss das auch nicht alleine machen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Bevor wir zu Suizid kommen, was ja, offensichtlich sehr belastend sein kann für alle Beteiligten, würde ich gerne noch drüber sprechen, wie man bei Gewalt und Androhung von Gewalt die Kinder schützen kann. Wir haben viele Folgen zu Kindern aufgenommen, wie man die stärkt und wie man mit denen kommuniziert, aber den Punkt haben wir, soweit ich mich erinnern kann, noch nicht besprochen.
Ja, das ist auch gar nicht so leicht, wenn es nur so ein punktueller Zeitraum ist, dass man sagt, während der Trennung selbst habe ich Sorge. Dann ist es ja möglich, die Kinder wegzuorganisieren und insofern relativ handelbar. Und auch handelbar ist es, wenn die Kinder größer sind und deshalb ja mehr über ihren Aufenthaltsort bestimmen können. Schwieriger ist es, wenn die Kinder so klein sind, dass man die nicht einfach wegnehmen darf ohne Zustimmung der anderen Seite. Trotzdem, ich würde immer versuchen, wenn es so akute Phasen gibt, Gründe zu finden, weiß ich nicht, dass sie die Großeltern besuchen oder so, während das andere Elternteil sozusagen versucht, eben die Trennung abzuwickeln. Es ist eine Wahnsinnsgratwanderung und braucht auch ganz viel individuelle Lösungen, weil das ist eben nicht immer nur so ein punktueller Zeitraum, sondern das kann sein, dass es über Monate geht oder länger. Wo einfach so eine latente Sorge da ist. Ich weiß nicht, ob die Kinder noch sicher sind beim Gegenüber, aber es ist eben so latent, dass ich das keinem Gericht erklären könnte.
Es gibt eine Möglichkeit, die aber auch nicht immer einfach zu beantragen ist, es ist begleiteter oder kontrollierter Umgang, wo eine Person von einem freien Träger meistens übers Jugendamt organisiert dabei ist. Habe ich auch eine Folge zu aufgenommen. Ist alles rechtlich nicht einfach, wie es oft rechtlich nicht einfach ist, in sehr private Bereiche einzudringen. Das kommt eben auch in so Konstellationen dazu noch. Ich habe da auch einige Folgen zu Kontaktabbruch und so. Das ist alles wirklich schwierig, den Kontakt abzubrechen, wenn man denkt, den Kindern geht's nicht gut, aber auf der anderen Seite auch die Person zu sein, die keinen Kontakt zu den Kindern haben darf und vielleicht der Ansicht, es gibt keine Gründe dafür. Das ist ein sehr komplexes Feld, das wir heute jetzt einfach mal ausklammern, jetzt für die restliche Folge. Lass uns noch zum Abschluss drüber sprechen, wie ich als Elternteil, als ehemalige Partnerin, Partner damit umgehe, wenn die andere Selbstmord androht oder tatsächlich auch Versuche unternimmt.
Ja, also hier ist es, glaube ich, vor allen Dingen wichtig, sich innerlich richtig aufzustellen, dass ich sehr klar habe, das ist nicht meine Verantwortung, das ist in der Verantwortung der anderen Person, was die tut oder nicht. Und das ist wirklich ein Prozess, auch wenn ich das in zwei Sätzen formulieren kann, ist das eine längere Arbeit. Und mich damit ein bisschen frei mache davon, dass das als Druckmittel auf mich wirken kann und dass ich unter Schuld und Angst sonst einfach wieder gelenkt bin von den Wünschen des Gegenübers. Und immer leise trete und mich dann vielleicht nicht traue auszuziehen oder mich nicht traue, mich zu trennen, was ja unheimlich zerstörerische Wirkung auf mich hätte. Gut ist da auch wirklich, sich Hilfe und Beratung zu holen, weil das einfach für viele Menschen, die das so vielleicht auch noch nicht erlebt haben, eine Riesenherausforderung ist und einen in eine Krise stürzen kann. Und wie gesagt, wenn man es auch erlebt, ist es natürlich unter anderem auch traumatisch, ne? Wenn ich da plötzlich jemanden sehe, der verletzt ist und es liegt irgendwie nahe, das ist wegen mir, so wird es mir suggeriert. Also da auch gucken, habe ich Traumasymptome? Muss ich da vielleicht mir Hilfe holen, damit sich das nicht verfestigt im Nachhinein.
Ich hatte mal einen Fall, wo es um die Gefahr für erweiterten Suizid bestand, also dass die Kinder mitgenommen werden und da gab es dann auch kontrollierten Umgang, weil, wie du schon merkst, es wird sehr hoch bei uns gesetzt, dass die Kinder ihre Eltern sehen können, ist ja auch eine schöne Idee prinzipiell, aber die müssen natürlich auch geschützt werden. Und deswegen ist schon schlimm genug, sich vorzustellen, dass der ehemalige Partner, die Partnerin sich was antut, aber es sind ja auch die Eltern der Kinder und vielleicht sind die Kinder auch gerade da und werden vielleicht sogar im Auto oder anderweitig da mit in Gefahr gebracht. Ja. Also da ist wirklich Zeit, sich Rechtsrat einzuholen. Bevor du was zu Traumatisierung sagst noch, möchte ich kurz noch sagen, wenn Unterlagen nicht herausgegeben werden oder finanziell einiges passiert, was man nicht nachvollziehen kann, ist es wirklich hilfreich, sich Rechtsrat einzuholen. Das sage ich als Mediatorin, die ja immer für einvernehmliche Lösungen zu haben ist. Es passt nicht immer und geht nicht immer. Dann ist es gut, jemanden zu haben, der da auch entsprechende Schreiben schicken kann, wo drin steht, dass die eben auch rausgegeben werden müssen, die Unterlagen oder die Finanzen geklärt werden müssen und so weiter. Dazu habe ich auch andere Folgen aufgenommen. Du hattest eben von Traumatisierung gesprochen, vielleicht noch kurz zum Abschluss. Woran merkt ein Elternteil während und nach einer Trennung, dass es nicht nur in Anführungszeichen eine belastende Trennung ist, sondern dass da auch was Traumatisierendes stattfindet oder stattgefunden hat?
Also zum Beispiel Schreckhaftigkeit wäre ganz typisch oder Flashbacks in die Situationen zurück, dass man sich da irgendwie emotional wieder wie in dieser Situation fühlt. Schlafstörungen können Zeichen sein, Überspannung, dass man nicht mehr runterkommt, um ein paar Beispiele zu nennen. Und wenn sowas länger als ein halbes Jahr ist, dann wird das langsam chronisch. Also ansonsten ist das erstmal eine normale Reaktion, wie die Seele damit umgeht und der Körper. Also spätestens dann vielleicht mal jemanden drauf gucken lassen, lieber früher, um das nicht sich verfestigen zu lassen. Auch gerade im Hinblick auf die Kinder, für die wir ja dann immer weniger da sein können, wenn wir nicht mal selber klarkommen.
Vielen Dank soweit, Turit. Was magst du den Zuhörenden abschließend noch kurz mitgeben?
Egal, was du auch befürchtest, was passieren könnte, wenn du gehst. Ich glaube ganz fest, dass es sich lohnt, wenn du das Gefühl hast, es tut dir nicht mehr gut, dass du auf jeden Fall die nächsten Schritte tust und dich befreist. Und lass dich nicht bremsen von diesen Dingen, die passieren könnten, sondern finde Wege, damit umzugehen. Und es ist möglich.
Vielen Dank, Turit, für das schöne Gespräch. Und wie man damit umgehen kann, wenn man sich nicht trennen möchte, sprechen wir in einer anderen Folge. Dankeschön.
Danke dir.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.